Hallo und moin moin hier bei Let's Talk Science, dem Podcast vom Graduiertenzentrum. Heute wieder mit dir, Yannick. Hallo.
Hallo.
Wir reden heute nicht über deine Promotion, das haben wir in der ersten Folge gemacht, sondern über Wissenschaftskommunikation und deine Erfahrungen damit. Das habe ich ja zum Jahresbeginn schon mal gesagt. Hier in diesem Podcast geht es nicht ausschließlich darum, dass DoktorandInnen in einem größeren Rahmen ihre Forschung vorstellen können oder auch ihren Promotionsumstand, so nenne ich das jetzt mal, beschreiben können, sondern dass sie eben auch über Wissenschaftskommunikation generell reden können und ihre Erfahrungen, weil das auch einfach immer wichtiger wird. Viele Forschungsanträge haben einen größeren Outreach-Anteil und natürlich Wissenschaftskommunikation ist was, das ist jetzt kein Phänomen, was es seit gestern gibt, sondern das hat man schon immer irgendwo betrieben. Aber gerade, glaube ich, externe Wissenschaftskommunikation, und damit soll es, oder darum soll es heute ja primär gehen, hat schon nochmal einen neuen Stellenwert gewonnen. Ich finde, so gerade durch Corona hat man gemerkt, wie wichtig das einfach ist, dass die akademische Bubble auch in die breite Gesellschaft kommuniziert und Leute mitnimmt. Dadurch sind, finde ich, total viele coole Formate entstanden. Und heute erfahren wir quasi von dir, was so deine Beweggründe sind, weil natürlich ist es auch nicht verpflichtend. Also DoktorandInnen an der CAU müssen auf keinen Fall in irgendeiner Form sich zusätzlich mit Wissenschaftskommunikation in dem Rahmen beschäftigen, wie du das ja im Zertifikatsprogramm machst, denn es ist ja durchaus ein Commitment. Yannick, vielleicht magst du zu Anfang trotzdem noch einmal sagen, wer du bist und was du machst und wozu du forschst. Und dann gucken wir uns mal an, wie dein Weg zur Wissenschaftskommunikation begonnen hat. So viel kann ich vorwegnehmen. Du hast ja gesagt, du hast schon relativ früh auch bei Jugend forscht mitgemacht. Ich finde, da kann man schon diskutieren, ob wir da nicht auch schon von Wissenschaftskommunikation sprechen. Genau, ja.
Ich bin Yannick Rank. Ich promoviere hier seit mittlerweile 3 Jahren an der Technischen Fakultät im Lehrstuhl für funktionale Nanomaterialien. Selber setze ich mich damit auseinander, wie man Metalloberflächen nanoskopisch strukturieren kann, um damit dann nachhaltige Klebeverbindungen zu schaffen.
Wie war es bei dir? Also ich meinte ja schon, du hast uns erzählt, dass du bei Jugend forscht schon früh teilgenommen hast. Das heißt, dein Interesse A zu forschen war früh da, aber B auch in den Austausch zu gehen und deine Ideen zu präsentieren. Wie ist deine Wiscom-Historie?
Bei Jugend forscht bin mir nicht sicher, ob irgendwie so 6. Klasse oder so müsste ich damit angefangen haben. Und das prägt einen natürlich total, weil man ist dann da so als so Luther Butcher irgendwie und ja, wir haben in dem ersten Projekt mit einem Kumpel zusammen, haben wir versucht, Feldmäuse zu züchten, irgendwie um die Greifvogelpopulation mit langfristigem Ziel Greifvogelpopulation hochzuhalten. Hat natürlich alles nicht funktioniert, keine Ahnung, aber wir haben uns halt so einen Käfig gebaut, irgendwie so 2x2 Meter und versucht, ein möglichst naturnahes Getreidefeld da drin zu simulieren und ein bisschen rumprobiert. Und einfach dieses, man denkt sich was, dieses projektbezogene Arbeiten, man stellt ja auch irgendwie Hypothesen auf, macht was, um das zu überprüfen, und am Ende fährt man dann dazu so einem Wettbewerb und stellt das ja einmal einer Jury vor natürlich, aber ja auch den anderen Teilnehmern und dem Publikum. Es ist ja auch offen für jedermann, kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn sowas bei euch in der Nähe ist, geht da einfach mal hin, die haben nachmittags eigentlich immer so 1-2 Stunden offen und kann man einfach rumgehen und die Leute mal so fragen, so, ey, was habt ihr denn Cooles gemacht? Und die meisten werden einem mit sehr viel Begeisterung dann erzählen, was sie denn so Cooles gemacht haben.
Ja, glaube ich.
Das ist ja auch für das eigene Selbstwertgefühl total schön dann zu sehen. Ich würde auch behaupten, dass das mir auch damals sehr geholfen hat, einfach in so einen eigenen Präsentationsstil ja zum Beispiel auch reinzufinden. Also ich hatte nie Probleme, irgendwie Vorträge zu halten, Referate zu halten oder so, einfach weil man so weiß, also wenn man irgendwann so weiß, man hat eine Basis, über die man reden kann, dann kann man ja auch nicht mehr überrascht werden, im weitesten Sinne.
Ja, du hast ja in dem Moment auch unheimlich viel Erfahrung gesammelt. Also klar hat man irgendwie mal Präsentationen und Vorträge auch in der Schule, aber wenn man selbst sich immer wieder, also du hast jetzt gerade gesagt, das war das erste Mal, also du warst auf jeden Fall ja mehrere Male dann bei Jugend forscht, also sich selbst immer wieder in eine Situation bringt, die automatisch mit Adrenalin einhergeht. Also selbst wenn man sich darauf freut. Bei mir ist es so, ich freue mich mega drauf, präsentieren zu dürfen, aber ich habe auf jeden Fall auch eine Adrenalinausschüttung, also keine Frage.
Also das bleibt auch nicht aus. Also jetzt sagen wir, mein letztes größeres Wissenschaftskommunikationsevent war hier die Science Show bei Night of the Profs.
Ja.
Ich war unfassbar nervös davor. Meine Freundin fand das regelrecht lustig, wie nervös ich war. Sonst bin ich eigentlich eher so ein etwas gelassenerer Typ. Und dann so, oh, du bist mal nervös.
Ja.
Aber ist natürlich auch mal was anderes, wenn man weiß, okay, jetzt gehe ich gleich auf die Bühne im Audimax und rede da vor ein paar hundert Leuten. Das ist irgendwie
voll.
Anderes Kaliber dann mal. Aber ist ja auch cool, danach das geschafft zu haben.
Finde ich auch. Also ich glaube, das ist natürlich sehr individuell. Und dann hast du uns ja jetzt auf jeden Fall schon auch erzählt, dass du Teil der Science Show bist. Hier im Zertifikatsprogramm gibt es nicht nur Leute, die scharf auf die Bühne sind, aber ich spreche da schon so ein bisschen von, ja, wie so einem Rausch, Adrenalin-Rausch, wo man sagt, die einen finden es mega, die anderen können das überhaupt nicht leiden, das Gefühl.
Es ist halt auch einfach so eine persönliche Challenge, die man sich dann da ja stellt.
Ja.
Sonst bevorzuge ich auch eigentlich eher so ruhigere, vor allem so intimere Aktionen. Also keine Ahnung, jetzt heißt bei der Kieler Woche, wenn wir da irgendwie mit der Uni einen Stand haben oder so. Oder jetzt letztes Jahr Rent a Scientist, wo man dann mit einer Schulklasse was macht. Also eher so, ich sag mal, dialogbasierte Sachen. Aber ist halt auch definitiv meine Erfahrung, von einem Vortrag in der Art zu halten.
Ja, zumal man ja sagen muss, bei der Science Show, es ist nicht der Vortrag, den du vielleicht bei einer Konferenz nutzen kannst, sondern es ist ein Vortrag, der stark reduziert, will ich gar nicht sagen, weil es würde bedeuten, dass man jetzt aktiv viel weglässt. Aber es ist
allgemeinverständlich halt.
Korrekt, ja, genau. Es ist auf jeden Fall nochmal ein Gucken, was kann ich wie kommunizieren, damit die breite Masse, also alle die nicht hier mit mir im Labor sitzen, das irgendwo auch verstehen können, damit ich dann auch da A, Leute ja ein Interesse wecke, B, sie irgendwo informiere, C, das ist bei der Science Show, glaube ich, auch wichtig, einen gewissen Unterhaltungsaspekt mitgebe. Es ist ja schon darauf angelegt.
Soll kurzweilig sein, ja.
Ja, genau. Okay, also das heißt, Viscom ist irgendwo auf dich zugekommen. Es war jetzt nicht, ihr habt euch nicht aktiv gesucht, aber ihr habt euch dann aktiv gefunden. Wie war das bei dir an der Schule? Ich weiß von anderen Seiten, dass es durchaus immer wieder ein Thema ist, gerade im MINT-Bereich, dass Leute sagen, es gibt gar nicht so viel schon so früh und wir haben Probleme, das Interesse in Kindesalter, in Jugendalter auch für MINT zu wecken. Du hast uns in Folge 1 schon erzählt, du bist schon immer sehr technikaffin, sehr forschungsinteressiert gewesen. Kam es von deiner Schule? Habt ihr euch da selber irgendwie reingefuchst?
Sowohl quasi von zu Hause.
Mhm.
Da habe ich einfach einen sehr großen technischen Hintergrund. Ich war immer gerne draußen, habe die Gegend erkundet, war im Waldkindergarten, solche Sachen.
Ja.
Aber auch tatsächlich damals einfach einen sehr guten Navi-Lehrer. Also wir hatten leider keinen Chemie, Bio und Physik aufgelöst am Anfang, sondern die ersten Jahre hatten wir nur Naturwissenschaftsunterricht.
Okay.
Aber der kam dann halt irgendwann mal so auf mich zu und hier, Jugend forscht, wäre das nicht auch was für euch?
Ja.
Und dann haben wir da halt mal mitgemacht und dann hat es irgendwie angefangen. Und dann in der Schule waren wir halt mit manchen der Projekte dann auch relativ erfolgreich. Und keine Ahnung, da muss man ja auch also Wettbewerbe hinfahren und so, das braucht natürlich auch alles Geld. Und dann kriegt man dann manchmal Geld vom Förderverein dann irgendwie gestellt und solche Sachen. Und dann hält man dann natürlich auch mal dann irgendwie in der Schule damals mal einen Vortrag, was man da eigentlich gemacht hat und so. Und deswegen, da war schon, würde sagen, ein relativ hoher Aspekt, den ich da so mit meinen Kumpels damals auch schon in der Wissenschaftskommunikation hatte. Gut, im Studium ist das dann natürlich alles ein bisschen geringer geworden, einfach weil man ja auch nicht mehr, macht ja selber keine Wissenschaft mehr in dem Zeitpunkt dann.
Ja.
Und klar, wir müssen hier relativ viele Vorträge halten. Das ist natürlich einfach, finde ich, wichtig im Studium. Genau, und über so einen Vortrag bin ich auch zum Beispiel dann irgendwann mal an diesen Hiwi-Job gekommen, weil ich halt in einem Seminar von Rainer Adelung saß, einen Vortrag gehalten hatte und er da meinte, ja, und das ist doch auch spannend und da machen wir doch hier das und das, das könnte vielleicht. Und ja, wenn du da Lust hast, dann melde dich doch mal so ungefähr. Und ja, so habe ich dann hier irgendwie angefangen und genau, dann jetzt in der Promotion war es dann wieder dieser Punkt so, okay, jetzt kann ich hier auch wirklich Sachen machen. Also vorher habe ich irgendwie andere Doktoranden, also als ich noch Hiwi war, schon unterstützt. Dann haben wir Demonstratoren gebaut für irgendwelche Messen, für Tag der offenen Tür und solche Geschichten. Aber das sind generell halt auch Sachen, die hier in der Arbeitsgruppe relativ groß geschrieben werden.
Ja.
Also wo wir offene Türen einrennen, wenn wir irgendwas machen wollen. Und das nutze ich in vollen Zügen aus die letzten Jahre, dass wir hier wirklich quasi für alle möglichen Formate eigentlich zu haben sind. Und dadurch wird es ja dann auch nicht langweilig, wenn man einfach so viel verschiedene Sachen auch macht.
Ja, glaube ich. Ist auch ja total schön. Also A, das Kompliment sozusagen durch den Vortrag dann eine Hiwi-Stelle auch angeboten zu bekommen, ist ja eine sehr, sehr schöne Form von Wertschätzung an der Stelle. Dann aber auch Rückenwind zu bekommen, den Support, sich zusätzlich zur eigenen Forschung, zu den eigenen weiteren Aufgaben in einer Promotion auch mit Wissenschaftskommunikation zu beschäftigen. Ich meinte ja schon, klar gibt es auch gewisse Dinge, die ohnehin in Anträgen mit benannt sind. Das ist jetzt bei deiner Promotionsstelle, würde ich fast behaupten, gar nicht so ein großer Bestandteil. Das heißt, du hast die Möglichkeit hier einfach unterstützt durch deinen Betreuer auch da Zeit zu investieren in Wissenschaftskommunikation.
Ich finde es auch einfach fundamental wichtig, weil wir dürfen ja hier nicht vergessen, wir sind eine Universität. Wir werden aus öffentlichen Geldern finanziert.
Ja.
Alles, was wir hier machen, soll der Öffentlichkeit zugutekommen. Und entsprechend finde ich es auch super wichtig, dass man halt diesen Informationsfluss auch einfach gestaltet. Den halt so kommt, dass die Leute Gefühl haben, was passiert denn da eigentlich? Weil ich meine, hier in Kiel ist ja knapp ein Zehntel der Stadt, arbeitet an der Uni oder studiert hier. Also das darf man ja nicht vergessen. Das ist ja nicht eine kleine Butze irgendwo im Hinterhof.
Ja.
Aber ich finde, da ist es super wichtig, dass genau diese Transparenz da ist. Und dass man halt auch diese, ja, wie man so zu Corona gesehen hat, dieses Vertrauen in die Wissenschaft dadurch auch aufrecht hält.
Ja, also Corona hat uns gezeigt, wie schnell das problematisch wird. Ich finde schon, es hat aufgezeigt, dass Wissenschaftskommunikation zu lange so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen wurde. Zumindest das, was Wissenschaftskommunikation bewirken kann, wie du schon sagst, ein Vertrauen in die Wissenschaft stärken. Und ich glaube, das ist so, was ich an WISCOM total wichtig finde, nicht nur zu sagen, hier aus unserer akademischen Bubble kommunizieren jetzt in die Gesellschaft hinein, sondern die Gesellschaft hat ja durchaus ein Interesse daran. Und es ist ja, man kennt es ja im Dialog, ich weiß, also das wollte ich allgemein nochmal ergänzen. Theoretisch kann man bereits im Studium hier an der CAU sich auch schon mit Wissenschaftskommunikation beschäftigen. Also das Zentrum für Schlüsselqualifikationen bietet da auch Möglichkeiten an, natürlich kleiner als das, was ihr in der Promotion machen könnt im Rahmen dieses Zertifikatsprogramms. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, sich weiterzubilden oder einfach auch mal reinzuschnuppern. Und da weiß ich, war der Ansatz zu sagen, könnt ihr euer Bachelor-Master-Arbeitsthema oder überhaupt das, was ihr studiert, eurer Familie erklären oder euren Freunden erklären? Oder ist da irgendwann der Punkt, wo ihr merkt, eigentlich schalten die Leute aus, weil sie es nicht so richtig greifen können? Und ist dann der Moment gekommen, wo man sagt, naja, dann erzähle ich es halt nicht, weil sie verstehen es nicht. Oder ist es eigentlich der Moment, wo ich sagen muss, warum verstehen sie es nicht? Weil eigentlich müsste ich es vielleicht dann anders erklären. Und dann war das für mich auf jeden Fall wie so ein Switchpoint, einfach zu gucken, wenn dieser Moment entsteht, heißt es nicht automatisch, das Interesse ist nicht da. Und jeder kennt es, glaube ich, wenn man sagt, du erzählst mir, was du machst in deinem Labor und ich sage, oh Gott, ich verstehe es nicht. Kann ich jetzt nachfragen? Oder ist das eine doofe Frage oder nicht? Diese Hemmschwelle so ein bisschen, also WISCOM auf Augenhöhe im Dialogformat zu betrachten und nicht nur als belehrende Form von Kommunikation, das finde ich irgendwie einen total schönen Ansatz, der ja auch in Formaten, finde ich, wie der Science Show, aber noch viel, viel mehr bei Rent a Scientist beispielsweise, natürlich gefördert wird, weil sie, das ist halt ganz klar ein Dialogformat.
Ja, oder auch zum Beispiel letztes Jahr war auch wieder Wissenschaft in der Holtenauer. Also für die, die das nicht kennen, das ist in der Holtenauer, ist ja Einkaufsstraße im Prinzip. Und da ist dann einfach, sind wissenschaftliche Vorträge in den Geschäften.
Ja.
Das heißt, da wird man dann irgendwie mit einem Laden gematcht. Mal passt das besser, mal schlechter. Bei mir war es jetzt zum Beispiel, ich mache ja was mit Kleben und dann war ich in dem Schreibwarengeschäft, die natürlich auch ein halbes Klebersortiment da haben und so. Und das ist auch total schön, weil man da in so einer total kleinen Atmosphäre, weil es sind ja eher kleinere Shops, die dort sind, halt mit den Leuten dann sich entspannt unterhalten kann. Irgendwie manche halten wirklich einen Vortrag. Ich hatte eher so eine Zauberkiste dabei, wo ich dann Sachen rausgezogen habe und dazu was erklärt habe. Ja, da kommt man in diesen Dialog. Und wenn dann am Ende der Punkt ist, dass dann Leute aus dem Publikum sich miteinander über das Thema unterhalten, weiß man ja auch, okay, jetzt habe ich es geschafft. Also.
Ja, total, absolut. Aber das ist ein guter Hinweis. Die Science Show werden viele kennen, weil es so das Format ist vom Graduiertenzentrum. Aber Rent a Scientist haben wir jetzt schon eine lange Zeit nicht mehr gehört. Wir hatten hier auf jeden Fall vermehrt DoktorandInnen, die daran teilgenommen haben. Vielleicht magst du da auch nochmal erklären, was das überhaupt für ein Format ist.
Ja, es ist ein Format, da können Schulklassen sich in der, ich glaube, die Woche vor den Schulferien, also irgendwann kurz vor den Sommerferien, können sie sich Wissenschaftler ausleihen. Das heißt, da ich als Wissenschaftler schreibe in dieses Portal rein, ich traue mir zu, eine Doppelstunde über das Thema halt, keine Ahnung, Klebeverbindung jetzt halt in meinem Fall zu machen, und das ist geeignet von 5. bis 10. Klasse, was weiß ich nicht, irgendwie so. Schreibt man es da rein und dann kannst du als Lehrer da durchgucken und anfragen bzw. irgendwie auswählen, welche dich davon interessieren, und dann wird quasi geguckt, was terminlich alles passt. Ja, und dann kriegt man dann irgendwann sozusagen dieses Match und fährt dann für halt eine Doppelstunde oder was auch immer man da ausgemacht hat zu einer Schule und macht dann mit den Kindern dort, was auch immer man sich in dem Moment oder was man sich halt ausgedacht hat.
Ja, voll schön.
Das heißt, keine Ahnung, bei mir war es dann halt ich rede ein bisschen über, was mache ich als Materialwissenschaftler, was bedeutet auch studieren, was bedeutet Forschen insgesamt.
Ja.
Natürlich auch, was wirklich meine akute Forschung ist, aber auch halt, welche Erfahrungen die dann zum Beispiel mit Kleben gemacht haben. Und wenn dann da halt so eine 5. Klasse dir dann erzählt, dass sie den Sekundenkleber immer nehmen, wenn sie das Schleichpferd oder so reparieren, das ist natürlich einfach, das macht Spaß dann.
Ja.
Ja, und dann kann man ja auch dann praktische Sachen machen. Also dann habe ich dann einen Haufen Kleber dabei und einen Haufen Materialien, und dann wird mal geguckt, was zusammenhält oder nicht. Für die Lehrkräfte, wer das nicht kennt, kann man sich das durchaus mal angucken. Ich glaube, die meisten Schüler, die haben da doch eine Menge Spaß dran, weil es auch einfach mal was anderes ist. Und das war etwas, was ich persönlich auch an der Schule einmal hatte. Da haben wir uns nämlich auch von der Uni Kiel dann einen Professor einfliegen lassen sozusagen, der uns einen Vortrag gehalten hat, eine Stunde lang. Und das war total cool, weil es einfach auch mal was ganz anderes ist.
Ja, total. Aber auch beeindruckend, dass es dann doch schon so früh auch schon in eine dementsprechende Richtung geht. Also ich weiß, das ist ja das, was gerade so ein bisschen in der Diskussion ist, wie praxisnah sollte eigentlich gerade auch MINT in der Schule schon sein, damit man eben auch da deutlich mehr sieht, wo können dann überhaupt Anwendungsbereiche sein, wo ist vielleicht hier die Formel an der Tafel oder am Whiteboard oder wie auch immer das inzwischen aussieht, nicht mehr ganz so theoretisch, um da früh irgendwo auch eine Begeisterung und eine Greifbarkeit zu machen. Also das ist ja was, was ich tatsächlich auch erst jetzt wieder im letzten Jahr gehört habe, dass Leute sagen, es ist einfach für mich nicht klar, was ich damit werden kann, so nach dem Motto. Mhm. Und man selbst denkt sich natürlich, wenn man hier aus dieser akademischen Bubble kommt, an Campus, wie verrückt. Aber genau das ist irgendwo das Thema. Und da tut sich ja aber gerade auch ganz viel im Lehrunterricht. Ja, und daher würde ich das nur unterschreiben, dass man das auf jeden Fall ausprobieren sollte, schon so früh wie möglich. Also es gibt ja sogar Ansätze zu sagen, man macht schon im Kindergarten Experimente, und es gibt quasi nicht nur das, weiß ich nicht. Also da gibt es ja verschiedene Sachen, irgendwelche Materialien, die sich weiten können oder zusammenziehen, und dann selbst da kann man schon mit ganz winzigen kleinen Erklärungen, warum ist das eigentlich gerade so? Warum macht der Schleim, mit dem die Kinder spielen, das? Oder, keine Ahnung, der Schaum gerade das? Hat man da gleich irgendwie schon eine Komponente geschaffen? Und das fand ich ganz schön. Letztes Jahr habe ich das von SchülerInnen MINT-Schwerpunkt gehört, dass sie gesagt haben, diese W-Fragen, die sind doch eigentlich schon im Kleinkind verankert. Warum wird es so abtrainiert, in Anführungsstrichen, dass man nicht mehr wieso ist etwas so, warum funktioniert das so, fragen kann, sondern klassisch, ich würde sagen, aus meiner Schulzeit kann ich das nur bestätigen, gibt es halt, so ist es, man lernt es so, aber der Raum, viele Dinge zu hinterfragen, ist einfach in einem Schulsystem natürlich schwieriger umsetzbar.
Ich glaube auch nicht, dass ich immer der angenehmste Schüler war in der Hinsicht.
Aber ich fand es so eigentlich so richtig und so smart zu sagen, eigentlich kommen wir, das ist jetzt natürlich pauschal ein bisschen übertrieben gesagt, aber alle als kleine WissenschaftlerInnen auf die Welt und werden dann mehr oder weniger glatt geformt, und dann bleiben nur noch ganz viele wenige da. Warum nicht den Ansatz eigentlich schaffen, das zu erkennen und das mehr zu fördern an der Stelle? Also total schön, dass es dann eben Formate gibt wie Rent a Scientist, was ja aber primär für die weiterführenden Schulen gedacht ist.
Genau, das ab 5. Klasse und ich glaube Region Kiel, Plön und Rendsburg-Eckernförde nehmen teil.
Ja, ich glaube, es ist ein Projekt, was über die Kielregion organisiert ist, nicht? Ja. Du hast gesagt, bei dir war es im Studium nicht ganz so präsent, kam dann in der Promotion. Wie bist du drauf gestoßen? Du hast auch schon erzählt, du hast quasi mitgeholfen, schon im Studium anderen bei ihren Aufbauten oder irgendwie so ein bisschen Hilfestellung zu leisten. Das heißt, du hast wahrscheinlich bei anderen Docs gesehen, was es so gibt. Wie bist du am Ende aufs Graduiertenzentrum gestoßen?
Wissenschaftskommunikation gemacht, haben wir hier in der Arbeitsgruppe halt eh schon seit immer und verschiedenste Formate. Und dann hatte ich eine Kommilitonin, die jetzt bald fertig wird, die hat bei der Science Show mitgemacht. Und
ja,
habe mir das natürlich mal angeguckt dann irgendwann und waren so, eigentlich hätte ich da auch Bock drauf. Okay, dann melde ich mich doch mal für so einen Kurs an. Und dann habe ich dann mal einen Kurs dann gemacht, irgendwie über Storytelling oder ich weiß gar nicht mehr, was jetzt der erste Kurs war. Und das macht natürlich total Spaß einfach, wenn man auch nochmal so komplett aus seiner Bubble rauskommt, aus seinem Alltag rauskommt und man wieder, ja, man kriegt auch nochmal Zeit, über das eigene Handeln irgendwie nachzudenken oder so. Oder keine Ahnung, einfach mal kreative Wege auszuprobieren. Weil ich meine, die Vorträge, die man in seinem wissenschaftlichen Alltag hält, die sind ja schon ähnlich.
Ja.
Meistens. Und ab irgendeinem Punkt hat man dann ja so ein gewisses Grundrepertoire an Folien. Motto, irgendwas kriege ich da draus schon zusammengewürfelt für den nächsten Talk. Und ja, und dann stellt man halt fest, okay, aber die nächste Gruppe, mit der ich mich zusammensetze, das sind Fünftklässler. Da muss ich ein bisschen tiefer anfangen und irgendwie ein bisschen fundamentaler. Und da ist total schön, um sich dann so zu hinterfragen.
Ja.
Dann gab es natürlich dann auch so ein paar Informationen über das Zertifikatsprogramm. Und dann war ich halt auch so, ja, okay, also gefühlt erfülle ich ja die Hälfte der Voraussetzungen mit dem, was ich bisher gemacht habe, sowieso schon. Und dann kann man das ja auch noch mitnehmen. Also stand auch noch nicht ganz fest, ob das überhaupt fortgeführt wird, ausreichend lange, dass ich das noch zu Ende kriege. Aber ich habe ja Spaß an dem, was ich hier tue. Und deswegen habe ich dann mich da einfach mal eingeschrieben oder angemeldet für.
Ja. Ja, ich glaube, bei dir ist natürlich dann die Mischung besonders schön, weil du A, selbst Interesse dafür hast, B, selbst Vorerfahrung gesammelt hast und C, jetzt die Möglichkeit hast, nochmal einen gewissen Input zu bekommen, Feedback vielleicht auch zu deiner Art des Vortragens, aber auch nochmal Input in Form von, was kann man überhaupt wie machen? Also häufig hat man ja selber irgendwelche Ansätze, aber das fand ich so interessant. Es gibt ja tatsächlich richtig Ausarbeitungen zu, was gilt es bei Wissenschaftskommunikation zu berücksichtigen, bei externer Wissenschaftskommunikation. Und das ist ja auch nicht einfach per se eine Blaupause, sondern sehr, sehr individuell, was dann für einen funktioniert.
Ja, und es gibt dann auch so ein bisschen Struktur und Rückhalt, würde ich sagen. Also ich meine, jeder, der an der Uni ist, wird die 10.000 Mails, die man irgendwie immer mal bekommt, wo dann hier keine Ahnung, wir suchen nach Themen für Pint of Science oder ich weiß nicht was. Und dann liest man so eine Mail, denkt so, wäre spannend, ja, aber eigentlich habe ich keine Zeit, weg damit. So, wenn man jetzt aber in diesen Kursen drin ist und so und schon weiß, okay, ja, hier hat man irgendwie Leute, die organisieren das, mit denen ist man schon in Kontakt, die wissen auch, was man selber denn eigentlich kann, ob man selber dazu passen würde. Das ist ja auch sowas, dass man sich ja häufig fragt, passe ich denn zu dem Format?
Ja.
Also ist ja schön, wenn ich dann da im Publikum sitze und denke mir, ach ja, da hätte ich auch Bock drauf, aber bis es dann so weit kommt, dass das alles irgendwie angelaufen ist, das ist auch nicht so leicht. Und da ist natürlich halt einfach dieses Netzwerk übers Graduiertenzentrum dann super.
Ja, glaube ich. Es ist halt, also das finde ich so faszinierend, was du ja auch beschrieben hast. Man kommt aus der eigenen Bubble, du hast hier ein super Background, ist nicht so das richtige Wort, aber du hast ja in der ersten Folge schon geschwärmt und ich habe es nie so benannt, aber du hast ja offensichtlich ein total cooles Team, du hast eine gute Sicherheit. Jetzt ist ja auch klar, du wirst supported in deinen Tätigkeiten, in der Wissenschaftskommunikation. Wir haben hier durchaus DoktorandInnen gehabt, die genau das überhaupt nicht haben und da massive Probleme haben. Genau, bei dir ist es quasi Gott sei Dank nicht der Fall. Du wirst unterstützt. Das ist so ein bisschen was ich vorsichtig ankritisiere. Ich bin der Meinung, man sollte tatsächlich aktiv schon fast als Grundvoraussetzung in einer Promotion auch sagen, DoktorandInnen müssen sich mit Wissenschaftskommunikation auseinandersetzen, weil ähnlich wie das mit der Lehre ist, wo ihr keine didaktische Vorerfahrung irgendwie habt oder didaktische Kurse oder wie auch immer, sondern ins kalte Wasser geschmissen werdet, müsst ihr dann auch aus dem Kalten irgendwie Wisscom können. Und da ist so, wo ich sage, ja, dem einen wird es liegen, das ist bei dir der Fall. Den anderen fällt es aber vielleicht unendlich schwer. Und wie gut ist dann Wissenschaftskommunikation noch, wenn die Leute das vielleicht irgendwie nicht mit an die Hand bekommen? Und dann hast du aber im Rahmen dieser Kurse natürlich eben die Möglichkeit, ganz andere Menschen aus ganz anderen Fachbereichen kennenzulernen, die dir ja wiederum auch nochmal ein Feedback geben. Also eine Person, die, weiß ich nicht, in einem geisteswissenschaftlichen Thema promoviert, die wird dir relativ klar sagen, den Vortrag, den du da jetzt 10-mal gemacht hast, mir gibt das so noch nichts.
Ja, und man hat auch diese Räume, um neue Sachen auszuprobieren.
Ja.
Das schätze ich auch sehr daran, einfach, dass man, ja, es ist halt ein sicheres Umfeld da und man weiß jetzt hier, ich kann es versuchen und wenn es nicht klappt, dann ist egal.
Ja.
Einfach egal. Machen wir nächstes Mal was anderes. Und das genieße ich zum Beispiel bei diesen Workshops total, dass man da wirklich einfach, okay, ich versuche jetzt mal meine Wissenschaft zu tanzen, jetzt ein bisschen absurd gesagt.
Mhm.
Aber das ist ja etwas, was so im Alltag eigentlich nicht da ist. Also klar, man hält ja auch mal in der Arbeitsgruppe Vorträge irgendwie im Gruppenseminar oder so, aber da ist ja schon relativ vorgegeben, was für eine Struktur das Ganze irgendwie haben soll.
Ja.
Oder so. Da reden wir wirklich von einem wissenschaftlichen Vortrag. Aber dieses Kreative dann, dass man sich austoben kann, dass man auch mal Zeit kriegt, darüber nachzudenken, das ist halt etwas, was über das Graduiertenzentrum dann halt super funktioniert.
Ja, und ich würde sagen, also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass du hier jetzt in deiner Gruppe einen gewissen Performance-Druck hast. Das vermittelst du null. Und trotzdem würde ich sagen, dass du in den Kursen und Räumen übers Graduiertenzentrum natürlich wirklich gar keinen Performance-Druck hast. Also das ist wirklich, man kann halt einmal alles machen, weil die Fallhöhe ist fast nicht da. Es ist vielleicht noch die eigene Scham und man selbst, aber dadurch, dass man ja kollektiv die gleiche Dinge erlebt und alle das irgendwie miteinander durchleben, ist auch da, finde ich, das Ganze deutlich, deutlich geringer gestaltet. Also das kennt man ja vielleicht, wenn man eben den ersten Vortrag in der Schule hält oder so, dass man sagt, oh, wie bist du es wohl und wie denken jetzt die anderen und jetzt gucken alle auf mich. Aber auch da gibt es ja den Moment von, alle halten einen Vortrag.
Genau.
Also wir sitzen alle im selben Boot. Und das, finde ich, ist bei dem Ansatz der Science Show ja irgendwie was Intimes auf eine gewisse Art und Weise. Und hilft dann, sich in seiner Rolle zu finden, in der, was möchte ich eigentlich für einen Wissenschaftskommunikator in deinem Fall dann sein? Hast du denn andere Kurse noch besucht? Wir haben hier natürlich, die Science Show ist so ein bisschen the classic one. Du hast gesagt, du hast quasi dann geguckt, Storytelling, das ist natürlich auch nicht nur auf die Science Show ausgelegt, sondern hilft dir ja einfach zu gucken, wie kann ich am besten verpacken, was ich gerne in meinem Talk oder wie auch
immer. Gibt dann so einen Baukasten quasi an Sachen mit.
Ja, was waren so noch deine Erfahrungen?
Jetzt müsste ich mich an die Kurstitel erinnern.
Die musst du nicht benennen. Also
naja,
ich weiß, es gibt ja noch Show Your Science,
genau,
auf jeden Fall.
Der hat auf jeden Fall auch gemacht und natürlich SciComm Basics, der ist ja für das Zertifikat auch notwendig.
Ja.
Die sind alle einfach nett. Also es macht einfach Spaß, daran teilzunehmen. Deswegen mache ich auch immer fleißig Werbung in der Arbeitsgruppe und so nach dem Motto, egal was die anbieten, das macht das mal mit.
Ja.
Das wird schon irgendwie unterhaltsam und ihr werdet was mitnehmen.
Ja. Hast du das Gefühl, es fehlt dir was? Also der Ansatz der Frage ist mir, glaube ich, vor einem Jahr gekommen, weil tatsächlich aktiv bei mir ein Doktorand im Podcast saß, der gesagt hat, ja, ich war plötzlich in der Situation, interviewt zu werden von einem Fernsehteam und dann wusste ich gar nicht, was ich denn jetzt da so idealerweise sage oder wie auch immer und der hat mir das gar nicht so geholfen, dass ich jetzt meinen 10-Minuten-Vortrag im Kopf habe. Also würdest du sagen, Mensch, bei einem Wünsch dir was ans Graduiertenzentrum, das wäre nochmal ein Ansatz von Wisscom, den du hilfreich finden würdest oder bist du wunschlos glücklich?
Bin eigentlich schon sehr glücklich damit, aber ich bin auch, wenn mir was fehlt, dann hole ich mir das meist auch irgendwie dann. Und die Möglichkeit ist ja auch so da. Also diese Kurse haben ja natürlich ein Programm, aber die sind ja auch ein Stück weit offen dann und wird ja individuell dann geguckt, was man macht mit der Gruppe auch. Und deswegen glaube ich, da muss man dann auch einfach vielleicht fragen, ob man dann noch auf irgendwas ein bisschen detaillierter eingehen kann, wenn einem das fehlt. Nee, also da bin ich sehr, sehr glücklich. Ich persönlich bin immer ein total großer Freund von solchen Formaten mit Randbedingungen dann. Wir hatten jetzt beim Einkurs zum Beispiel, da hieß es dann, ihr dürft alles benutzen, was in diesem Raum ist und maximal 4 Folien ohne Animation.
Mhm.
Und dann sieht man, wie die Leute erstmal anfangen, irgendwie um diese Randbedingungen rum zu diskutieren. So, was ist denn eine Animation? Darf ich Bilder einblenden? Darf ich nicht? Und dann denkst du so, ihr merkt ja nicht, dass ihr jetzt gerade die Chance habt, mal was komplett neu zu machen. Und dann quasi am Anfang sagen noch irgendwie 80%, sie wollen eine Präsentation machen und am Ende hat keiner eine gemacht. Sondern dann fängt man doch an, Flipchart rauszuholen und irgendwie was zu malen, was zu basteln und vorzuzeigen und damit irgendwie das zu verdeutlichen. Sowas finde ich immer total nett.
Du bist der Challenge-Typ, habe ich das Gefühl.
Ja, schon ein bisschen.
Eine Aufgabe, die erstmal vielleicht anders wirkt oder herausfordernd und dann reizt es dich umso mehr.
Ja.
Jetzt hast du erzählt, dass ihr hier am Institut ja wie gesagt sehr offen seid, das sehr unterstützt, dass es viele machen. Das ist natürlich was, was uns so ein bisschen zu, warum gibt es Viscom allgemein, bringt. Du hast schon gesagt, teilweise ist ein Grund natürlich zu sagen, wir werden hier auch durch öffentliche Gelder finanziert. Es ist irgendwo eine Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber, auch da eine Transparenz zu zeigen. Ich weiß, ein anderes Thema ist natürlich auch einfach Nachwuchs und Recruiting. Also
ja. In
Folge 1 hatten wir es, die Industriepartner, die auch Nachwuchs irgendwo benötigen, Universitäten, die Studis brauchen, die natürlich irgendwo vorab schon mal schauen sollten, gewisse Dinge zu kommunizieren, gewisses Interesse zu wecken. Was ist so dein Wunsch für eine Viscom-Entwicklung? Also das sind ja sehr nüchterne Betrachtungsweisen, warum man Viscom macht oder machen kann. Was wäre so dein Wunsch? Wie sollte sich Viscom in der nächsten Zeit noch entwickeln?
Ich bin immer dafür, so ein Publikum so breit wie möglich aufzustellen und natürlich dann verschiedene Angebote für verschiedene Altersgruppen. Aber ich würde mir auch wünschen, dass das ja auch früher vielleicht schon anfängt. Also klar, ob jetzt Kindergarten, weiß ich nicht, aber sowas wie Kiel Uni Live finde ich zum Beispiel super, wo dann da irgendwie Mittelstufenklassen kommen und einfach sich mal was angucken können. Und ja, es sollte halt einfach jedem die Möglichkeit gegeben werden, sowas auch zu machen in seinem Alltag. Wie gesagt, wir haben hier die Situation, dass mein Chef, Professor Adelung, der ist auch überall bei solchen Sachen dabei und entsprechend, der heißt das alles gut und findet das super und unterstützt uns da. Aber wenn man dann halt von anderen Leuten hört, wo, also die sich ja wirklich rechtfertigen müssen, wenn sie mal 2 Tage für ein Seminar irgendwo hinwollen, dann finde ich, ist das eigentlich etwas, wo vielleicht auch seitens der Uni ein bisschen nachgebessert werden muss. Das ist so, weil sie ein Anrecht auch vielleicht für Doktoranden nachher gibt, sowas zu machen.
Das kann, glaube ich, nur zu, also für alle Perspektiven, für alle Seiten kann dem zugutekommen. Das ist, wenn ich es schaffe, in einem Förderprogramm, wenn wir jetzt über einen Sonderforschungsbereich reden, einen guten Outreach-Anteil zu gewährleisten, dann schaffe ich es ja im Idealfall eben, das hast du ja auch gesagt, also klar kann ich sagen, ich habe meine Paper, damit erreiche ich Industriepartner, die sowieso darauf spezialisiert sind, aber wen könnte ich vielleicht noch erreichen, wenn ich es eben schaffe, meine Forschung in die Gesellschaft zu kommunizieren? Was für eine Austauschmöglichkeit ist da überhaupt? Und wie verhält sich vielleicht dann auch eine Gesellschaft, die eben das Gefühl hat, dass da so eine Wertschätzung ist, dass es keine Barriere gibt. Also ich erzähle mal mein Lieblingsbeispiel davon, dass es natürlich auch in der Gesellschaft eine Bewegung gibt hin zu, naja, die akademische Bubble so für sich und das verstehen wir sowieso alles gar nicht. Vielleicht aus Scham, vielleicht aber auch aus Frustration, da Leute sich schon per se zurückziehen, weil sie gar nicht glauben, dass sie vielleicht willkommen geheißen werden oder dann am Ende solche Wissenschaftskommunikationsformate wirklich verstehen können. Und ich glaube, das ist dann so ein bisschen jetzt der Punkt, wo man sagt, fördern wir das doch mehr auch von der Universitätsseite, um da eine Handreichung zu geben, würde ich sagen.
Was ich mir manchmal wünschen würde, ist, dass es auch mehr um die wissenschaftliche Methode geht.
Mhm.
Weil das ist etwas, was ich immer so ein bisschen mitbekomme, dass ja quasi, ja, Wissenschaftler behaupten gerade dies, aber die irren sich ja eh und nächste Woche behaupten, also so nach dem Motto, ihr wisst ja gar nicht, was ihr da sagt.
Ja.
Ihr glaubt ja immer nur etwas. Und dann denke ich so, ja genau, so funktioniert Wissenschaft. Wir sagen das, was wir gerade am wahrscheinlichsten wissen oder was am wahrscheinlichsten ist. Und da sind dann ja auch so Fundamentalprobleme, glaube ich, da, wo dann quasi, warum dann eine Wissenschaftsgläubigkeit eher zurückgeht in manchen Bevölkerungsschichten. Weil man quasi einfach da lieber dem einen vertraut, der sagt, er weiß, was er da behauptet, was natürlich völliger Schwachsinn ist dann im Zweifelsfall.
Aber ja.
Als jemanden, der dir dann mit Modellen sagt, ja, aber den Klimawandel gibt es doch sehr, sehr, sehr wahrscheinlich und der wird auch sehr, sehr, sehr beschissen werden die nächsten Jahrzehnte.
Ja.
Und so, dann, ja, aber eure Computermodelle, da ist ja ein Fehlerbalken dran. Und ich so, genau.
Ja, aber da sprichst du was total Wichtiges an. Dadurch, dass häufig natürlich, das stammt vielleicht auch so ein bisschen aus dieser Performance-Kultur, die auch ein bisschen bei Wissenschaft mitschwingt, dadurch, dass Erkenntnisse erstmal kommuniziert werden, Erfolge kommuniziert werden, schwingt in erster Instanz gar nicht mit, wie bin ich vielleicht drauf gekommen, wie war der Weg dahin, was gehört überhaupt dazu, diese Aussagen treffen zu können. Und ich glaube, da kann sich auf jeden Fall noch so ein bisschen das Angebot von WISCOM ein bisschen ändern, dass man genau das mit berücksichtigt, nicht nur ein Verständnis für die Erkenntnisse zu erlangen, sondern auch ein Verständnis eben für ein wissenschaftliches Arbeiten, ein wissenschaftliches Mindset. Ja. Und was sind noch so deine Ziele im WISCOM-Programm? Hast du noch so 2, 3 Sachen auf deiner Bucketlist, wo du sagst, das würde ich jetzt schon noch gerne machen?
Ich werde definitiv wieder bei Rent a Scientist teilnehmen. Das hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Ansonsten, man muss die Feste feiern, wie sie kommen oder wie.
Ja.
Ja, also ich nehme mit, was immer vom Arbeitspensum gerade irgendwie geht. Stemmbar ist.
Genau. Ja. Hast du schon ein Abschlussprojekt?
Nee, noch nicht festgelegt.
Ja, kann ja auch alles irgendwie
aber
sein.
Ich sollte langsam mal eine Übersicht von den Sachen erstellen, die ich bisher gemacht habe.
Also es klingt ja auf jeden Fall nach definitiv deinen ausreichenden Stunden. Das vielleicht nochmal für wirklich die Leute, die das hier so zum allerersten Mal hören. Du hast schon gesagt, es gibt so den einen Kurs, den man auf jeden Fall machen muss. Danach hat man aber relativ große Auswahl und Freiheit, wo man seinen Schwerpunkt drauf legen kann. Man muss auch überhaupt nicht eben auf die Bühne oder Kurse machen, die das Ziel haben, auf die Bühne zu gehen, sondern man kann sich auch über das Schreiben oder Video machen im Wissenschaftskommunikationsbereich irgendwie spezialisieren. Und dann gibt es halt dieses Abschlusswerk. Und es kann, glaube ich, auch ein Science-Show-Auftritt sein oder ein Blogartikel oder was auch immer. Also ich habe schon sehr kreative Ansätze gesehen, ein cooles Poster oder was auch, also wirklich sehr, sehr vielfältig.
Frei.
Das, was man dann für sich eben als Wissenschaftskommunikations-Endformat wählt, ein Podcast, könnte es wahrscheinlich auch sein. Und dann bekommt man eben diese Zusatzzertifizierung zu deiner Promotion noch dazu. Das heißt, du guckst erstmal, was noch so geht und was noch auf dich zukommt und dann...
Ich mache das aus Spaß an der Freude und wenn am Ende noch das Zertifikat dabei rausfällt, dann freue ich mich, aber das ist nicht meine Motivation.
Das zu haben, ja, klar. Also auch das ist natürlich anders bei unterschiedlichen Leuten. Das kann natürlich ein Mehrwert sein irgendwann für eine Bewerbung. Ich habe hier auch viele Docs schon gehabt, die gesagt haben, erst durch das Zertifikatsprogramm habe ich verstanden, dass es ja auch WISCOM als Beruf gibt. Und ich möchte nach meiner Promotion jetzt gerne etwas machen, wo ich zwar meinen fachlichen Hintergrund mitbringe, aber wo ich einfach geschärft in Wissenschaftskommunikation auftreten kann und irgendwie weiterhin mit WISCOM arbeite. Und da ist natürlich so ein zusätzliches Zertifikat, glaube ich, sehr, sehr, sehr von Vorteil, wenn man sich irgendwo bewirbt. Und eröffnet eben nochmal neue Berufsmöglichkeiten. Also das fand ich auch erstaunlich. Ich weiß gar nicht, ob ich inzwischen sagen könnte, die Quote ist 50-50. Aber am Anfang waren es auf jeden Fall unheimlich viele, die immer gesagt haben, jetzt möchte ich was mit WISCOM machen. Sehr, sehr, eine sehr schöne Entwicklung, wenn sich das dann dadurch eröffnet, dass man eben auch noch andere Sachen machen kann. Jetzt sind wir hier am Ende angekommen. Du hast schon gesagt, das ist so dein Wunsch, wenn es um WISCOM geht. Du hast mir gesagt, wo es mit dir wahrscheinlich noch so weitergeht. Ich kann auf jeden Fall auch schon mal anteasern, das ist wahrscheinlich nicht für dich relevant, aber im März gibt es dann wieder die Women's Science Show. Das heißt, wenn ihr Lust auf Science Show habt, könnt ihr das dort verfolgen. Es gibt aber auch im späteren Verlauf des Jahres nochmal Science Shows. Weiß gar nicht, weißt du schon, ob man dich da nochmal sieht oder hast du die Science Show gerockt, bis es...
Ich hoffe doch, dass Catherine mich nochmal einlädt.
Ja, also das heißt, eventuell können wir dich auch dieses Jahr nochmal auf der Bühne sehen. Und ja, dann frage ich mal noch nach einem persönlichen Moment, das finde ich immer ein ganz schönes Ende. Hast du so einen Moment, eine Anekdote aus deinen Erfahrungen mit... Ich will jetzt nicht explizit das an Catherine und Ulf koppeln, aber in diesem WISCOM-Bereich, wo du sagst, das ist irgendwie so ein bisschen stellvertretend für das Gefühl, was es in dir auslöst oder für diese Entwicklung, die du durchlebt hast. Gibt es so eine Geschichte, an die du gerne denkst?
Das ist dann tatsächlich das, was ich vorhin auch schon mal so kurz erwähnt hatte, ist, als ich dann 2024 bei Night of the Profs im Publikum saß und meine Kollegin da auf der Bühne gesehen habe und dachte so, ich hätte auch Bock drauf.
Ja.
Und dann ein Jahr später stand ich dann auf dieser Bühne, sie später auch nochmal am gleichen Abend.
Ja.
Das war schon irgendwie cool zu sehen, wie so dieser Impuls gekommen ist, so ich möchte das machen, zu es hat am Ende geklappt und was man unterwegs alles dann noch wieder gelernt hat. Und das ist ja auch diese ganze Reise in diesen SciComm-Bubble in der Uni überhaupt erstmal ermöglicht hat und was man für Leute da auf dem Weg dann auch kennengelernt hat.
Ja, schön. Na dann, Yannick, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Wir wünschen dir alles Gute. Für alle, die da draußen irgendwie Fragen haben zum Zertifikatsprogramm oder zu deinen Erfahrungen im Zertifikatsprogramm oder vielleicht auch zu deinen darüber hinausgehenden Erfahrungen mit Wissenschaftskommunikation, ist wieder alles an Informationen in den Shownotes zu finden. Wir machen einen Monat. Genau, wir machen einen Monat wie in jedem Jahr eine Pause und dann hören wir uns im April wieder mit einer Doktorandin. Und bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Science Show. Tschüss.
Tschüss.
Let's Talk Science wurde Ihnen präsentiert vom Graduiertenzentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Host und Produktion von Livin Studios. Musik, Klang und Klimper.